Herzlich willkommen in meinem Podcast Happy Working Mom, dein Podcast rund um Kind, Karriere und Kollaps mit wirksamen Überlebensstrategien für deinen Alltagswahnsinn. Mein Name ist Selina Furter und ich bin Coach, Mentaltrainerin und stolze Mama einer süßen Tochter. In meinem Podcast bekommst du jede Woche sofort umsetzbare Coaching-Tools an die Hand, Inspirationen von anderen Working Moms und viele Nuggets zu den Themen Entspannung, mentales Training und alltagstaugliche Strategien für dein Wohlbefinden als Working Mom. Lass uns kein Blatt vor den Mund nehmen und über alles sprechen, was dich bewegt. Viel Spaß beim Reinhören! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Working Mom. Heute sprechen wir über ein Thema, das sehr oft im Verborgenen bleibt, obwohl es sehr, sehr viele Menschen betrifft. Wir reden auch gleich über Zahlen. Und vielleicht betrifft es sogar dich oder jemanden, den du in deinem Umfeld hast oder liebst. Und es geht um das Thema Alkoholismus, nicht nur aus der Perspektive der Betroffenen selbst, sondern vor allem heute aus der Sicht derer, die meist still mitleiden, den Angehörigen. Mein heutiger Gast ist Silvia Wörner. Silvia war viele Jahre mit einem alkoholkranken Mann verheiratet. Sie haben gemeinsam 2 Kinder großgezogen und ganz viel da auch geschafft, aber da waren auch viele Momente der Erschöpfung, der Ohnmacht, der Hilflosigkeit. Ihr Mann ist dann leider an den Folgen dieser Alkoholkrankheit auch verstorben. Und Silvia blieb zurück mit vielen Erinnerungen, mit Schmerz, mit Fragen, aber auch mit Mut und mit dem Mut, vor allem ihre Geschichte zu erzählen und mit dem Wunsch, anderen Angehörigen Kraft zu geben. Und genau deshalb hat sie auch ein Buch geschrieben, darüber sprechen wir später auch. Das ist ein sehr persönliches Buch, das eben zeigt, wie es ist, wenn du dich selbst in jemand anderen verlierst und dabei vielleicht sogar selbst langsam zerbrichst. Nochmal ein paar Zahlen zum Thema Alkoholabhängigkeit in Deutschland. Es ist keine Randerscheinung. Rund 1,6 Millionen Menschen sind laut aktuellen Zahlen alkoholkrank. Etwa 6,7 Millionen Menschen konsumieren Alkohol in einem gesundheitlich riskanten Maß. Und was oft vergessen wird, hinter jeder betroffenen Person stehen meist mehrere andere. Das sind PartnerInnen, Kinder, Eltern, FreundInnen, die einfach mitleiden, mitfunktionieren und viel zu oft auch allein sind mit ihrer Hilflosigkeit und Verzweiflung. Und für Sie und für euch ist eben diese Folge heute, Silvia teilt heute mit uns, wie es ist, zu lieben, zu kämpfen, aber auch dann loszulassen. Und sie spricht eben über alles, was sie erlebt hat auf ihrem Weg, über die innere Zerrissenheit, über die Suche nach Halt und über den Weg zu sich selbst. Genau, und wenn du jemanden kennst, der unter einer Suchterkrankung leidet, das muss ja nicht unbedingt nur Alkoholismus sein, oder du selbst vielleicht auch in so einer Beziehung bist, dann bleib unbedingt heute dran. Dieses Gespräch kann eben auch für dich der erste Schritt sein, dich weniger allein zu fühlen. Und ich bin ganz, ganz froh, dass du heute da bist, liebe Silvia. Und ich danke dir von Herzen, dass du dich bereit erklärt hast, über deine Geschichte zu sprechen. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank. Selina, ich freue mich auch sehr, da sein zu dürfen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Vielen Dank für das tolle Intro, für die tolle Vorstellung und die tolle Einleitung. Danke dir.
Ich bin sehr gespannt, wohin wir heute hier so in unserem Gespräch gehen. Ich hatte mir Gedanken darüber gemacht, weil es so ein allumfassendes Thema ist. Und wie gesagt, es muss nicht unbedingt nur die Alkoholsucht sein, es können auch andere Erkrankungen sein, bei denen man als Angehöriger oder als Freund oder Freundin nicht mit selbst betroffen ist, aber trotzdem mit betroffen ist. Und das ist eine ganz komische Situation, darüber sprechen wir heute. Silvia, wenn du so an die gemeinsame Zeit mit deinem Mann zurückdenkst, was war der Moment, an dem du das erste Mal so richtig gespürt hast, irgendwas ist hier nicht in Balance? Alkoholismus ist ja keine Krankheit, die sozusagen mit dem Fingerschnipsen da ist, sondern ist ja oft eine Entwicklung. Wann hast du das erste Mal gemerkt, nee, also das ist jetzt wirklich kein gesundheitlich normaler Umgang, sage ich jetzt mal, mit dem Thema Alkohol?
Ja. Ja, also das ist richtig, wie du sagst, das ist ein schleichender Prozess und oft kriegt man das, wächst man da so mit, sag ich mal, mit der Menge sozusagen. Also nicht, dass ich jetzt selber konsumiert hätte in dem Maße wie mein Mann, aber ich habe viele Dinge auch gar nicht so richtig mitbekommen, wie der Pegel so langsam steigt, weil Alkohol ja so funktioniert, dass du halt immer wieder mehr brauchst. Und wann das dann konsumiert wird, das kriegst du als Partner nicht unbedingt dann in dem Maße mit. Ich habe das erste Mal so bewusst gemerkt, dass es gekippt ist, also richtig gekippt ist, als mein Mann mittags komplett betrunken nach Hause kam und sich auf die Terrasse legte und zu nichts mehr zu gebrauchen war. Ja. Und das hat sich dann gehäuft. Also das war dann nicht nur einmal mehr, sondern das waren viele Male. Und ab da hat er dann nicht mehr in Gesellschaft getrunken, sondern nur noch heimlich. Und ja.
Okay. Für dich als Mama auch von zwei Kindern ist das ja auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Wie konntest du da deinen Kindern irgendwie Stabilität geben? Die haben das ja sicherlich auch mitbekommen, oder?
Das ist genau der Punkt. Der Mensch, der an Alkohol erkrankt, so ist meine Wahrnehmung, Alkohol ist in der Gesellschaft ja allgegenwärtig, würde ich einfach mal sagen. Damals vor ungefähr 30 Jahren, also 28 Jahren, wo ich meinen Mann kennengelernt hatte, da gehörte das zum gesellschaftlichen Dasein einfach dazu. Wir haben Partys gefeiert, haben feuchtfröhlich, das war einfach normal. Und die Werbung im Fernsehen war auch so, zum Fußballspiel gehört immer das Bier dazu und so weiter. Und so sind wir aufgewachsen, ne? Das kann man wirklich so sagen. Und wir hatten ja dann auch Gastronomie und da habe ich natürlich unterschiedliche Arbeitszeiten gehabt. Also ich bin nicht, wenn mein Mann zu Hause war, dann war ich arbeiten und umgekehrt. So hat man vielleicht so ein Stück weit auch gar nicht alles so 100% dann mitgekriegt, ne? Und für die Kinder wollte ich immer stark sein. Und aus der Situation ab dem Zeitpunkt, als es gekippt ist, also als es so spürbar war für mich, habe ich halt versucht, die Normalität herzustellen. Also hatte ein starkes Bedürfnis, immer irgendwo Harmonie, ein harmonisches und heiles Familienleben aufrechtzuerhalten und habe dazu beigetragen, dass auch die Fassade
Aufrechterhalten wird.
aufrecht, weil halt auch Alkohol, ich kannte das vorher gar nicht. Also ganz ehrlich, also in den Kreisen redete man nur unter vorgehaltener Hand vielleicht von jemandem, der an Alkohol erkrankt. Und meistens war das ganz, ganz, ganz weit weg. Sodass man gar nicht so das Gefühl hatte, es könnte einen selber auch betreffen.
Ja,
Genau.
es
Und
wurde viel normalisiert einfach, ne? Wie du schon gesagt hast, man ist damit aufgewachsen. Es war ganz klar, dass
ja.
wenn man irgendwo hingeht, dass man Alkohol getrunken hat, ne?
Ja, genau. Und deswegen, also ich habe versucht halt auszugleichen. Genau, das, was er da nicht mehr, offensichtlich nicht mehr konnte, das habe ich dann übernommen. Und dadurch steht, dass du halt aus Liebe zu dem anderen und aus dem zueinander stehen und das miteinander tragen zu wollen, das schaffen wir gemeinsam, war so ein Thema, mit dem ich da durch die Welt ging. Ja, da übernimmst du immer mehr Aufgaben, die eigentlich in dem anderen. Und das passiert auch schleichend. Also dieses Hineinschlittern in diese Situation, dass du das Gefühl hast, immer mehr Aufgaben zu übernehmen und den anderen gar nicht mehr damit zu konfrontieren, weil der natürlich in einer gewissen Art und Weise auch reagiert, ne? Also der reagiert halt nicht so angenehm manchmal. Ja, das macht halt der Alkohol dann auch. Also da sind dann halt, du wirst halt, ja, vielleicht wirst du mal beschimpft oder verletzt emotional und du lernst dann, dass du das nicht möchtest und weichst dem dann halt aus und das ist halt der nächste Punkt. Dann schlitterst du noch tiefer da rein und passt dich im Endeffekt irgendwo an den anderen an. Und ich habe wirklich erfahren, wie ich mich selber in meinem Mann und in dieser Erkrankung dann verloren habe und ja, also funktioniert habe. Und dadurch natürlich auch das Familiensystem aufrechterhalten habe, aber auch halt für meine Kinder, damit sie eine unbeschwerte Jugend und Zeit haben. Also ich konnte nur in meiner Welt etwas tun, in seiner im Endeffekt dann nicht. Und Tatsache ist halt, dass ich als Mutter, das weißt du ja auch, vielleicht 70% der Zeit mit den Kindern in Verbindung stehe und 30% dann eine Gemeinschaft sind in Familie, ne? Wenn der Partner dabei ist, wenn der Hauptverdiener dann sozusagen ist oder mehr Anteil im Arbeitsleben dann hat. Ja, so war das bei uns.
Wie alt waren da deine Kinder ungefähr, als es so, ich sag mal, wo du, wenn du sagst, es
Ja.
ist gekippt, wo das dann wirklich so schlimmer wurde?
Genau, also ich würde sagen, 6 und
so
Ach,
im Kleinen.
toll.
Ja.
Ja,
Ja,
genau.
auch eine prägende Zeit, die sie dann auch sozusagen damit verbracht haben.
Ja.
Ja. Redest du heute mit deinen Kindern darüber?
Ganz offensiv, also ab dem Zeitpunkt, wo, also man muss vielleicht ein Stück zurückgehen, damit man das versteht. Wir hatten, also es hat 3 Jahre gebraucht, bis mein Mann die Diagnose gestellt bekommen hat.
Ah, okay.
Genau. Er hat also irgendwann ging es ihm so schlecht, dass er zum Arzt gegangen ist und die hat einen Bluttest gemacht und dann ist er direkt in die Klinik eingewiesen worden. Und da ist es ihm erst wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich glaube, auch da, ich glaube, dass die Alkoholsucht so ist, dass du alles Mögliche, also ich kann das noch irgendwie und keine Ahnung was. Also die redet mit dir wirklich. Ist ein mega Überzeugungskünstler, würde ich einfach mal so behaupten. Und die hat ihn dann in die Klinik gepackt, da war er 5 Tage und hat einen Entzug gemacht, einen betreuten Entzug, einen begleiteten Entzug. Und dann ging es erst richtig los.
Oh mein
Weil
Gott.
mit diesem Punkt, das wusste er noch nicht, er hatte noch keine Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn er so einen Entzug macht, wenn er so auf Null gesetzt wird. Dieser Saufdruck, wie man das so nennt, der war ja nicht weg. Die Gründe, weshalb er getrunken hat, die waren ja auch nicht weg. Sondern sein System war jetzt erstmal auf Null und sein kleines Männchen im Hirn, sage ich einfach mal so, hat erstmal geguckt, ja, wie geht's jetzt eigentlich damit weiter? Und dann kam die erste Stresssituation und dann ist er umso mehr abgestürzt. Also es war wie wenn er den Boden unter den Füßen verlieren würde. Und es war schrecklich. Also ich kann es nur sagen, es war wirklich, wirklich schrecklich anzugucken. Und dieses Aufhören und wieder, er hat verschiedene Strategien ausprobiert dann, um kontrolliert trinken zu können. Also dieses kontrolliert trinken können, das ist ein Aberglaube, ein Mythos. Das aus meiner Wahrnehmung heraus funktioniert es tatsächlich nicht. Nein.
Ich glaube, das ist bei allen
Und
Suchtmitteln so.
genau. Also besser sein lassen. Ist auf jeden Fall besser. Und dann gab es halt mehrere Situationen, dass halt irgendwann auch andere im Außen, also damals war es im betrieblichen Kontext, dass halt die Mitarbeiter auf mich zukamen. Ich war da auch mit involviert und dann gesagt haben, also es geht nicht mehr. Wir nehmen das wahr und entweder sprechen Sie jetzt oder halt wir tun es. Und dann habe ich halt gesagt, ich kümmere mich drum. Und das erste und das einzige Mal habe ich dann, also wirklich das erste und einzige Mal, wo ich ich habe mich stark verbunden gefühlt mit meinem Mann. Ich war sehr loyal und habe das war vielleicht auch so die emotionale Verbindung, die dann daran das gehindert hat, dass ich darüber gesprochen habe. Und dann habe ich gesagt, also mein Mann ist krank und der geht in den Krankenstand. Und genau. Und dann hat er eine Reha gemacht. Und ja, und in der Reha habe ich eben auch einen Brief geschrieben. Darüber schreibe ich auch in dem Buch, das ich jetzt geschrieben habe. Genau. Und beschreibe, wie das so war für mich. Und er beschreibt, und ich habe halt die Unterlagen von ihm jetzt eingesehen. Er hat darüber während er gelebt hat, nie gesprochen. Er hat sie mir auch nicht gezeigt. Und aber jetzt, nachdem er verstorben ist, weiß ich, dass ich darüber auch sprechen darf. Und also, dass es für mich okay ist, darüber zu sprechen. Wir haben also mit dem Zeitpunkt, wo er verstorben war, gesagt, und jetzt ist Schluss mit der Heimlichkeit. Jetzt reden wir. Und dann habe ich wirklich an dem Tag, wo wir das entschieden haben als Familie, eine E-Mail, also so eine WhatsApp oder eine SMS, da war ja Corona-Anfang, geschrieben und habe das ganze Adressbuch von meinem Mann einfach angeklickt, was da mir so, und habe wild das einfach in die Öffentlichkeit getragen. Genau. Na, und dann sind die Leute aus den Wolken gefahren. Damit hatten die
Wirklich.
nicht gerechnet. Nein, überhaupt gar nicht. Also er hatte es so verborgen im Außen, dass die Menschen es nicht wahrgenommen haben.
Oder
Ja.
nicht wollten, ne? Das ist ja auch ein
Wie auch
Schutzmittel,
immer.
ne? Und
Ja.
wie gesagt, ne, Alkohol ist eben was, was gesellschaftlich anerkannt ist. Und wenn mal ab und zu einer über den Durst trinkt, dann ist das vielleicht noch ein cooler Typ irgendwie, ne? Guck mal, der lässt sich
Ja.
lachen, der kann richtig Party machen.
Ja.
Genau, aber es ist ja auch, also wenn ich dir so zuhöre, muss das ja auch ein unglaublicher Druck auch für dich gewesen sein, ne? Also wenn dann auch die Arbeitsstelle zu dir kommt und sagt, entweder sie reden mit ihm oder wir reden mit ihm, das ist ja, da hast du ja auch alles irgendwie auf deine Schultern irgendwie genommen.
Ja, das war
Also.
das erste Mal, das kam nie wieder vor. Also das mit mir darüber, das hatte er dann, da hatte er sich dann vielleicht, also ich denke, es geht halt viel um Selbstschutz und um Wahrung der eigenen Würde.
Ja.
Und das habe ich sehr gut verstanden. Also für mich ging es auch immer darum, die Würde des Menschen sollte erhalten bleiben. Und ich nehme halt in der Außenwelt wahr, dass halt der Mensch, der an Alkohol erkrankt, und das ist eine chronische Erkrankung, seit Anfang der 70er ist es auch als Diagnose anerkannt. Genau. Ja, aber in der Gesellschaft ist es noch nicht so.
Ja.
Genau. Und dann wird der Mensch denunziert vielleicht oder er wird als schwach und willensschwach dargestellt. Aber Tatsache ist, mein Mann war willensstark. Ja. Und die Alkoholkrankheit war halt wie ein Nebel, der ihn umgeben hat. Und immer mehr ist der Nebel auch auf mich übergetreten. Und ich konnte mich immer weniger davon befreien. Und das war halt sehr, sehr belastend dann. Ja.
Fragt man sich dann nicht auch ganz häufig, warum jemand trinkt und versucht so irgendwie dieser Ursache auf die Schliche zu kommen, weil, wie du sagst, es ist hat nichts mit Willensstärke zu tun, aber trotzdem ist es ja eine freiwillige Entscheidung erstmal, ne? Also
Ja.
wenn die Mechanismen erstmal am Laufen sind, ist es sicherlich nicht mehr, kann man da vielleicht nicht mehr so von sprechen. Aber hast du da irgendwie versucht, Ursachenforschung zu betreiben und hast du es verstanden, jetzt im Nachgang? Also du musst jetzt nicht darüber sprechen, welche Ursachen es sein könnten, aber hast du irgendwie versucht, es zu verstehen?
Ja, das ist das Interessante eigentlich. Also ich habe mich von Anfang an nicht mit der Diagnose abgefunden, sondern ich habe dann nach Lösungen gesucht. Und erst habe ich gedacht, es läge an mir. Also dieses typische, ich könnte etwas tun, ne? Also wie kann ich bewirken, dass der andere aufhört zu trinken? Ich bin also in dieses typische Retter, Opfer, Täter-Drama hineingerutscht, auch in allen Qualitäten. Und habe jede Qualität einmal ausprobiert und keine hat mir geholfen, das will ich wirklich sagen, sondern jede hat mir wehgetan. Also ich habe richtige körperliche und seelische Schmerzen erlitten, wenn ich in die eine Richtung gegangen bin und in die andere Richtung oder zum Schluss, also das mit dem Retter, mit dem anderen retten wollen, das war am hartnäckigsten, würde ich fast sagen. Und bis ich erkennen durfte, ich kann den anderen nicht retten, ich kann nur mich selber retten. Und da habe ich halt an mir Verhaltensweisen erkannt, die ich vorher nicht hatte, die dem anderen anglichen, sich. Und habe dann halt für mich entschieden, jetzt hole ich mir Hilfe. Aber Tatsache ist es, weil du sagtest, also das war ein Part, der andere Part war, dass ich mich mit Gewohnheiten auseinandergesetzt habe. Ne? Also das ist durchaus, ich habe mir halt die Frage gestellt, okay, was ist der Auslöser dafür, dass man Mann trinkt? Und man denkt ja immer, also oberflächlich betrachtet, naja, wenn er Stress hat, trinkt er halt ein, ne? Oder wenn er sich beruhigen will, trinkt er halt ein. Und wenn er in Gesellschaft ist, aber tatsächlich haben wir, und das schreibe ich auch in dem Buch, über 40 Gründe gefunden, weshalb man trinken kann. Und deswegen ist es nicht so lapidar zu sagen, jeder hat die Chance, dann sein Leben komplett auf den Kopf zu stellen und direkt ganz leicht da auszutreten, sondern er braucht im Endeffekt drei Faktoren. Also er braucht einmal für den Auslöser ein anderes Mittel, wie er sich da beruhigen kann. Und ich habe erkannt, dass es zwei Faktoren gibt, weshalb getrunken oder weshalb ich überhaupt einmal Belohnung. Und einmal, weil ich etwas vermeiden möchte. Genau. Und wenn ich für diese zwei Faktoren andere Gründe finde, die mir oder ein anderes System finde, was mir die gleiche Genugtuung, die gleiche Befriedigung gibt, dann kann ich davon lassen. Und im Nüchternsein hat, und so nehme ich das wahr als Betroffene, als Ehefrau von meinem Mann, hat mein Mann nicht den gleichen Gehalt an Befriedigung oder an Wert oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, gefunden, in dem, wenn er nüchtern war. Das ist halt sehr bedauerlich, ja. Das ist sehr bedauerlich, ja.
Ja, das ist dieser auch dieser dieses Belohnungssystem, was dann einfach sehr, sehr gestört ist und was sich sehr tief, wie du es auch schon gesagt hast, ne, im Gehirn auch einbrennt und
Ja.
da ganz tiefe Bahnen schlägt. Und da rauszukommen, ist wirklich nicht einfach. Also, ne, es gibt ja dann die Möglichkeit, das zu überschreiben, indem man eben eine andere, einen stattdessen sozusagen findet.
Ja.
Eben bei so Genussmitteln, ich sage jetzt mal Genussmitteln, weil es verallgemeinert so gebraucht wird, ist es super schwer, ne? Weil da ja ganz viel auch im Gehirn einfach passiert, ne? Alkohol setzt sich ja an diese Rezeptoren im Gehirn und suggeriert dir dieses Entspannungsgefühl, und was ja eigentlich nicht da ist, weil dein System läuft ja amok. Es ist ein Nervengift und das will raus, aber im Gehirn passiert eben was ganz anderes, und das ist so scheinheilig, wirklich. Also.
Ja, ist es. Ja. Die Sache ist halt die, dass du als Angehöriger ja in diesem co-abhängigen System selber Strukturen ausbildest, dass du immer nach einem gewissen Muster darauf reagierst, wenn der eine nasse Phase hat, wenn der andere eine trockene Phase hat. Weil
Ja.
die haben sich durchaus
Abgewechselt.
abgewechselt, genau. Also wir hatten auch mal so 4 Jahre oder so, wo richtig trocken waren. Und dann hatten wir auch mal vielleicht ein paar Monate, oder wenn wir in Urlaub gefahren sind, hat man mal nie getrunken, weil er wusste, dass ich es halt nicht unterstütze. Also genau, er hat da also schon nach Wegen gesucht, ne, dass auch das System weiter mitmacht. Also das würde ich auch noch sagen. Ne? Also das System an sich aufrechtzuerhalten, das war natürlich auch ein Antrieb von demjenigen, der an Alkohol erkrankt. Ne? Genau, wenn ich mich entfernt habe, dann ist hat er wieder einen Anlauf genommen, nüchtern zu sein. Und sobald ich mich wieder angenähert habe,
Hat
dann
sich
hat
sicher
er,
gefühlt.
genau, das war sehr, sehr, sehr traurig. Und es hat mich sehr, bis ich das erkannt habe, dass das so ist, das war, ja, das hat mich sehr traurig gemacht, ja.
Man hofft ja auch jedes Mal wieder, ne?
Jedes Mal,
Ja.
ja. Jedes Mal, dass es diesmal für immer ist, dass es diesmal auf Dauer ist. Genau. Und dann habe ich halt für mich eine Entscheidung getroffen, nachdem ich erkannt habe, nee, das ist ein Spiel. Wir reagieren immer nach dem gleichen Muster. Wir drehen uns hier im Kreis. Und mit jedem Mal vertiefen wir die Bahn noch.
Ja.
Mit jeder Wiederholung wird es tiefer, der Graben. Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich alles daran setze, für mich selber zu retten.
Wie hast du das dann gemacht? Also war das irgendwie so ein augenöffnender Moment, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt muss ich für mich selber irgendwie sorgen? Oder hast du jemanden getroffen, der irgendwie die richtige Ansprache für dich gefunden hat? Du hast ja sicherlich auch im Umfeld irgendwie Leute gehabt, die irgendwie wahrscheinlich irgendwas zu dir gesagt haben, die das mitbekommen haben.
Nee, niemand.
Okay, aber wann hast du beschlossen, da für dich selber irgendwie loszugehen? Was war das?
Ja, also ich bin losgegangen schon mit der Diagnose. Da habe ich aber erstmal nur an mir gearbeitet und gedacht, okay, was kann ich an mir selber tun? Wo könnten Sachen sein, die hilfreich wären? So war ich erstmal auf der Helfersuche, man nennt das auch Helfersyndrom. Also erstmal gucken, was
Ja,
kann ich tun? Wo kann ich helfen?
klar.
Ja, nee,
Erstmal ein
Quatsch.
bisschen Aktionismus auch, das tut ja auch
Ja,
erstmal
genau.
gut. Ja,
Hauptsache,
ja.
ich bin aktiv, genau.
Ja, genau.
Absolut, absolut. Und habe das Gefühl, ich kann irgendwas tun. Nee, kann ich nicht. Und es war, als wir umgezogen sind wieder. Und da hatte ich mehrere Phasen, wo mein Mann nicht sehr nett war. Also da war irgendwie, hatte er da so eine sehr nasse Phase, und das war halt wirklich schwierig. Innerhalb der Beziehung habe ich für mich entschieden, ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche jetzt was anderes. Und dann habe ich für mich gedacht, ich war ja schon mal in so einer Selbsthilfegruppe, wo das erste Mal in Reha war, da war ich dabei, durfte ich als Partnerin dabei sein. Und die haben sich immer nur um den Alkohol gedreht.
Ja.
Und das fand ich damals schon wirklich, nee, das ist nicht mein Weg. Ich will Wege wissen, wie ich
Ohne.
davon
Ja.
wegkomme.
Ja,
Genau.
ja.
Und dann habe ich gedacht, das ist es nicht für mich, mich so einer Gruppe anzuschließen, sondern für mich ist es ein Weg, erstmal Persönlichkeitsentwicklung zu machen und zu gucken, wo meine eigenen Punkte sind.
Ja.
Genau, wie ich mich selbst führen kann. Und ich hatte damals ein sehr geringes Selbstwertgefühl und ein sehr geringes Selbstvertrauen. Das kam dann genau in dieser Ausbildung. Ich habe also einen NLP Practitioner dann gemacht. Das begegnete mir dann. Und da kam das dann raus, dass die anderen mir spiegelten und sagten, ja, also Selbstvertrauen, da ist nicht viel da sozusagen. Ne? Und ich habe dann viel mit Lachen getan und mit Unsicherheit überspielen. Ich war auch sehr unsicher. Ne? So, und das war ein Prozess. Ja, und dort in dieser Ausbildung ist mir das Klopfen begegnet, die EFT-Klopfakupressur. Emotional Freedom Technik nennt sich das. Das ist also eine Klopfakupressur, wo man so bestimmte Punkte am Körper beklopft und sich gleichzeitig mit der Angst und den unangenehmen Gefühlen verbindet. Und das habe ich gemacht und habe gelernt. Ich habe über 3 Jahre gelernt und bilde da drin auch aus heute. Das hat mir so geholfen. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, ich komme da jetzt gar nicht mehr mit klar, dann habe ich diese Situation geklopft und danach hat sich mein Stresssystem wieder reguliert und ich konnte mich da selber so ein Stück weit besser führen. Und das hat mir unglaublich geholfen. Ja, das war mein Lebensretter, würde ich fast sagen.
Ja,
Wahnsinn.
ist aber auch schon immer erstaunlich, was man, was einem auch so begegnet, ne? Also das sind, es gibt ja keine Zufälle im Leben, ne? Und du hast jetzt das EFT sozusagen für dich und das hat dich irgendwie da rausgezogen, ne?
Ja, also ich habe dann aber immer noch nicht meine Beziehung angefasst und es wusste auch keiner, dass mein Mann, also ich habe das bis 2 Jahre vor seinem Tod mit niemandem geteilt. Also es war wie so ein Familiengeheimnis, würde ich sagen. Und das wusste keiner Bescheid. Das Problem im Nachhinein haben die anderen mir erzählt, ja, wir haben den Kontakt mit euch, wir haben da gespürt irgendwie, da fehlt die ehrliche Substanz, glaubt man ja nicht, ne? Aber wir sind halt nur in Beziehung, wenn wir ehrlich sind und wenn wir offen sind. Und wenn da was ist, was wir zurückhalten, dann spürt es der andere. Genau. Und das wusste ich auch nicht. Das habe ich dann da erfahren, indem ich halt viel geredet habe danach. Ich hatte Wochen und Monate lang ein Kloß im Hals und ein riesiges Redebedürfnis, dann mich anderen mitteilen zu wollen. Genau.
Dann
Na.
ist ja so ein Buch eigentlich genau das Richtige, genau die richtige Therapie, ne? Also, du hast das Buch geschrieben, das heißt einmal kräftig durchlüften, wie ich in meiner Ehe mit einem Alkoholiker in den Widerstand ging. Und das ist ja auch etwas sehr Persönliches. Ist es für dich auch so ein bisschen Aufarbeiten, ein bisschen Selbsttherapie? Oder was war so der Antrieb für dich, dieses Buch zu schreiben? Oder ist es eher so, ich möchte jetzt das weitergeben, was ich erfahren habe, damit andere vielleicht aus meiner Geschichte nochmal was lernen?
Ja, es ist beides. Also ich habe 2015, also bevor ich die erste Ausbildung gemacht habe, habe ich gesagt, ich muss das aufschreiben, was ich hier erlebt. Das ist ja, ja, da habe ich das erste Mal in ein Tagebuch geschrieben. 2021 habe ich, oder 2020 habe ich eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Und in dieser Ausbildung gab es nochmal einen Moment, wo ich wieder erzählt habe, ich schreibe da ein Buch drüber. Und ja, da war ja mein Mann schon verstorben. Da habe ich dann so Sachen wie Haus ausräumen und Trauerphase gehabt und ja, und dann wieder zurück ins Leben finden, einen eigenen Sinn entwickeln und Verantwortung für mich übernehmen und auch die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Das war für mich fremd.
Ja,
Ich
glaube
habe
ich.
immer nach den Bedürfnissen der anderen gelebt und wusste gar nicht, wer ich eigentlich bin und was ich wollte. Das war für mich der Punkt. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist lesenswert, das ist auch ein Mutmacher und ein Augenöffner. Und das ist auch so, dass du vielleicht das Gefühl hast, in dem Moment festzustecken in der Situation, aber dass es Möglichkeiten gibt, dass du da einen Weg rausfindest und dass du wieder zu dir selber findest, in die Anbindung mit dir. Weil ich habe viele Jahre einfach nur funktioniert. Genau. Und das hat mich motiviert, dieses Buch zu schreiben. Und dann kam das vorbei, dieses Angebot mit Begleitung. Also ich habe das mit Dr. Cordelia Eule geschrieben. Also nicht mit ihr geschrieben, sondern sie hat so ein Programm aufgelegt in 100 Tagen, ein Buch schreiben und ich also das Manuskript zumindest abgeben und dann macht sie das Lektorat und bringt es in ihrem Verlag raus. Und es hat mich sehr angezogen, wie magisch eigentlich. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Ich mache das jetzt einfach. Und dann habe ich das erste Kapitel geschrieben, weil du vorhin gefragt hast. Und dann hat sie, jeden Freitag haben wir dann das besprochen, was wir geschrieben hatten. Und ich habe ja noch nie ein Buch geschrieben. Ich wusste ja auch nicht, Tonalität und keine Ahnung was. Und ja, und dann hat sie erstmal mit Kommasetzung und was weiß ich. Und da müsste es tiefer gehen und da kann der Leser das nicht verstehen und so. Und dann habe ich gedacht, boah, ey. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist alles so, das geht gar nicht, das kann ich so nicht schreiben, das geht überhaupt gar nicht. Weil ich wollte natürlich auch immer würdevoll schreiben und nicht in so eine Anklage oder so einen Vorwurf hineinrutschen, sondern mir war es ja am Herzen gelegen, einfach aufzuzeigen, wie es einem damit geht oder wie es mir als Betroffenen, als Angehörige damit geht. Genau, ohne zu sagen, jetzt der ist aber jetzt schuld oder der ist jetzt schlecht oder ich habe die und die Erwartungen, sondern wertschätzend und voller Liebe im Endeffekt das zu beschreiben. Und dann habe ich das erste in die Tonne geschmissen und dann waren dort zwei wunderbare Mitschreiberinnen in dieser Gruppe und eine sagte dann, du sag mal, schämst du dich dafür? Und er sagt, boah, ey, ja, total. Wenn ich das jetzt so erzählt, dann bin ich schon wieder angefasst davon. Weil da so viel Scham drüber liegt, wirklich. Da liegt so viel Scham drüber. Und ja, es ist einfach unglaublich, wirklich unglaublich. Und deswegen habe ich das auch alles so hineingeschrieben. Es gab auch eine Phase in dem Buch, wo ich dann auf einmal 3 Tage Schwindel hatte. Mein ganzer Körper reagiert hat auf eine Stelle, die ich beschreiben wollte. Und mir war schwindelig. Ich bin aufgestanden und konnte nicht gerade laufen. Bin am Türrahmen musste ich mich festhalten. Und dann habe ich das bearbeitet, auch wieder beklopft und habe dann nochmal in einem Buch von Louise Hay, also die hat dann geschrieben, was so hinter verschiedenen Symptomen liegen könnte. Und dann stand da halt, ja, kann ich klar sehen? Ja, klar. Klar sehen, logisch, klar. Natürlich. Und dann habe ich halt dieses Klar sehen bearbeitet. Und als sich das dann gelöst hat, hat sich das dann auch der Nebel wieder gelöst. Und ich konnte wieder gerade laufen. Ja.
Also das Buch beschreibt praktisch deine Geschichte, also die Sichtweise als Angehörige eines alkoholkranken Mannes mit der Familie sozusagen und wie du dich da auch rausgelöst hast.
Ja, genau, ja. Und wie ich halt, welche Techniken ich angewendet habe, ist also so ein bisschen auch ein Selbsthilfebuch dann.
Ja. Ja, ich finde es so schön, dass du das machst, weil es aus meiner Erfahrung viel zu wenig, wie du es auch schon gesagt hast, um die Angehörigen geht bei solchen Erkrankungen. Es geht ja, ist ja auch bei psychischen Erkrankungen so,
Ja.
dass es selbst die Betroffenen bekommen zu wenig Hilfe, ne, weil einfach keine Therapieplätze gibt. Aber die Angehörigen, die daneben stehen, die mit diesen Menschen leben dürfen oder müssen, je nachdem, sind häufig sehr, sehr allein gelassen. Und das tut mir immer sehr weh, weil das echt eine Position ist, die wirklich schwierig ist, ne? Also das wird häufig vergessen und deswegen ist es so schön, dass du das hier so thematisierst und es auch aufgeschrieben hast.
Ja, also es hat mich viel Überwindung gekostet. Also es ist nicht so gewesen, dass ich so gemacht habe und gesagt habe, das mache ich jetzt. Und es scheint aber so, dass irgendwas, ich glaube ja an das Leben und ich glaube ja auch an das, dass uns immer die Aufgaben gestellt werden, die für uns die passenden sind. Und ich glaube halt einfach, dass es wohl zu dem gehört, was ich im Leben zu geben habe, dass ich einfach jetzt diesen Weg weitergehe und da jetzt eine Plattform oder eine Möglichkeit biete, andere zu unterstützen in dem, wie sie da sich fühlen und dass sie wieder zu sich selber in die Selbstverbindung dann kommen. Ja.
Ja, das finde ich auch sehr stark, weil das ist auch ein großer Teil eben der Persönlichkeitsentwicklung, ne? Die Selbstverantwortung auch zu übernehmen und auch zu schauen, was ist sozusagen das Geschenk, auch wenn es scheiße verpackt ist. Was? Ja, das klingt immer so ganz, also es klingt immer ganz blöd, aber im Endeffekt gibt es doch irgendwas, was man sich immer mitnimmt, auch wenn man es erst vielleicht Jahre später sozusagen erkennen kann, ne? Was würdest du sagen, was war dein Geschenk?
Also mein größtes Geschenk sind eigentlich meine Kinder.
Ja.
Genau, die hätte ich ja ohne meinen Mann gar
Ja,
nicht.
auf jeden Fall.
Dafür liebe ich ihn über alles, ja, weil dass das größte Geschenk für mich ist, dass ich zwei tolle Kinder habe und ja, und Ich denke, wir haben in Anführungszeichen das Beste aus dem gemacht, was möglich gewesen ist. Und genau, das letzte Dreivierteljahr, da hatte ich eigentlich für mich schon gesagt, ich kann nicht mehr so
Bevor er verstorben
weiterleben.
ist.
Genau, ja. Ja, und das war aber auch, weil ich bin dann 50 geworden und habe gedacht, die nächsten 50 Jahre weiß ich auch nicht. Und dann hatte ich ein paar Schlüsselelemente auch mit ihm dann, ne, wie so die Wiederholungsgeschichte dann gelaufen ist. Und hab ich gedacht, ey, nee, das. Und dann habe ich dann das erste Mal auch gespürt, dass ich Grenzen setze, dass ich für mich einstehe, dass ich, trotzdem ich Angst habe, das zu tun, bei mir bleibe, ne, dass ich mich distanziere und dass ich ihm die Verantwortung zurückgebe. Und das waren halt Prozesse, die nicht von heute auf morgen gingen und auch bereit war, die Konsequenz zu tragen. Denn im ersten Moment ist ja so, ich habe ja immer auch geliebt, Familie zu sein, die Rolle als Mutter zu haben und als Ehefrau. Und das in Frage zu stellen, das ist natürlich dann auch nochmal ein Punkt, ne, der dann damit berührt wird. Und dann bereit zu sein, die Konsequenzen zu tragen, zu sagen, okay, ich wäre auch bereit, einen Schritt rauszumachen und für mich zu stehen. Und das ist erstmal ein Prozess, weil der andere natürlich auch versucht,
Festzuhalten.
dich zu halten, natürlich. Ja, natürlich.
Aber du hast ja dann praktisch wieder eine ganz neue Identität dann ja auch erarbeitet, ne? Also das ist ja wirklich eine krasse Transformation auch innerlich.
Ja, ich habe dann, also dann ist er verstorben, dann habe ich erstmal die Trauerphase durchlebt und dann bin ich nicht an meine Gefühle gekommen. Die hatte ich gut weggesperrt, um mich zu schützen. Genau. Und dann habe ich alles Mögliche ausprobiert. Also ich habe mit dem Klopfen ausprobiert, ich habe dann Malen ausprobiert, Maltherapie. Da bin ich auch ein Stück weit wieder tiefer gekommen. Ich habe verschiedene also Körpertherapieformen ausprobiert für mich, um zu gucken, welche könnte mir wieder ein Stück weit helfen, damit ich da tiefer gehen kann. Und mittlerweile spüre ich mein Herz wieder. Und ja, das ist auch schön. Ja,
Ja,
fühlt sich auch richtig gut an. Ja.
glaube ich. Das glaube
Ja.
ich. Wenn du so auf dein früheres Ich zurückblickst, was würdest du der Silvia von damals sagen wollen, wenn du ihr begegnen könntest? Also die Silvia, die noch voll drin steckt, sozusagen in dieser ganzen Co-Abhängigkeit und in der Aufrechterhaltung dieser Fassade und der Familie.
Ja, sei liebevoll mit dir selbst. Ja. Denn das verhindert ja, dass du dich in dem anderen verlierst. Ja, wenn du gut auf dich selbst aufpasst und bei dir bleibst und es schaffst, bei dir zu bleiben, dann kannst du auch vielleicht andere Entscheidungen treffen. Tatsächlich bist du halt Teil des Systems und natürlich interagierst du mit dem System. Es ist nicht so leicht, da auszutreten. Ja.
Nee,
Genau.
absolut nicht.
Und
Was ist möglich?
Tatsache war immer, dass ich meinen Mann ja auch nicht im Stich lassen wollte. Also so eine, da ist er doch mit dem Herzen irgendwo auch verbunden.
Ja,
Ja.
selbstverständlich. Und man sieht ja auch, dass es dem anderen nicht gut geht.
Ja, also deswegen, ja, es ist eine verzwickte Situation. Und es ist nicht so leicht mit einem Ja und Nein beantwortbar. Genau. Also in Liebe zu bleiben und
Und
trotzdem
trotzdem die
gut für sich zu
Verantwortung zurück.
sorgen und den anderen nicht retten zu wollen, sondern ihn sein zu lassen. Und ich habe danach nur noch dafür gearbeitet, dass ich durchhalte. Ja, weil auch das mitzuerleben, dass der andere sich zerstört auf eine sehr unschöne Art und Weise, ist wirklich sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Ja. Ja, ist so. Ja. Aber es wäre auch nicht gut gewesen, wenn er es überlebt hätte. Er wäre Pflegefall geworden. Und ganz ehrlich, das möchte auch keiner. Also ich nicht zumindest. Nein, ich nicht. Also ich für mich kann sagen, nein, das wäre für mich keine Option gewesen. Ja. Und deswegen hat er 3 Tage gelitten, wenn ich es mal so platt jetzt sage. Und dann ist er an Organversagen gestorben.
weil er sich vorher eine Alkoholvergiftung.
Ja.
Also du musst es nicht erzählen, entschuldige
Ja.
bitte. Das war ich.
Ja,
Aber das.
es ist wirklich, ja, also ich schreibe ja auch darüber in dem Buch. Du, sag mal so, es gibt im Leben, wir glauben ja beide dran, dass es, dass nichts zufällig ist, sondern im Leben gibt es so einen Lebensplan irgendwo. Und bei meinem Mann kamen ganz viele Stoppschilder vorbei. Also es gab keine Klinik mehr, er konnte keine Auszeit mehr machen. Also es kamen verschiedene Stoppschilder, die einfach nicht mehr gesagt haben, ey, jetzt ist mal genug. Ne? Also so. Und ich habe gebetet, ich bin mit Gott verbunden. Also für mich ist Gott wichtig, es ist nicht für jeden so. Ne? Und ich habe halt gebetet, macht, wie es für uns alle am besten ist. Und also dann. Als er dann verstorben ist, ja, da habe ich gedacht, ja, er hat alles in seinem Leben erreicht, was er sich erwünscht hat. Er hat geheiratet, er hat eine Familie gegründet, er hat ein Haus gebaut, er war selbstständig. Und zum Schluss sagt er immer, ich hinterlasse eine gemähte Wiese. Und das hat er wirklich anderthalb Jahre bevor er gestorben ist, immer wieder gesagt, verrückt, ne?
Als ob er es gemerkt oder gespürt hat, ne? So ein
Als
bisschen.
ob der Mensch so eine innere Uhr hätte, so eine irgendetwas, was ihn darauf hinweist. Ja.
Tja, das ist wirklich. Geht's?
Ja.
Okay.
Ist und ja, doch. Also ich möchte anderen Mut machen einfach, dass es, dass sie an sich glauben und an das, dass sie da, dass es Dinge gibt, die hilfreich sind, um sich selber zu stabilisieren und da gut durchzuführen. Ja.
Was würdest du denn raten, Hörerinnen, die jetzt vielleicht auch denken, okay, ich habe jemanden hier an meiner Seite, der vielleicht ein auffälliges Verhalten in Bezug auf Alkohol irgendwie hat und die sich vielleicht fragen, ob sie das mitgehen wollen oder nicht mitgehen wollen. Was würdest du raten?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, ne? Weil entscheidend ist halt, ob sie für sich bleiben können, in ihrer Kraft. Ja? Und das wünsche ich ihnen, dass sie bei sich bleiben können und in Liebe verbunden, ohne das Gefühl zu haben, den anderen retten zu wollen. Genau. Und wenn sie dann sagen, was notwendig wäre, weil sie es wahrnehmen, also dem anderen ehrlichen Spiegel auch vorhalten, was wir ja in der Beziehung immer tun, wenn wir in Liebe verbunden sind, dann zeigen wir dem anderen ja, du triggerst mich jetzt gerade an dem Punkt und ich trigger dich an dem Punkt und dann sind wir in Liebe verbunden miteinander und können dann in unser stilles Kämmerlein gehen und darüber arbeiten und dann können sie für sich eine Entscheidung treffen, ob sie bleiben wollen oder gehen. Und das ist immer eine Herzensentscheidung. Dafür kann man gar keine, gar keinen Rat oder sonst irgendwas geben. Ne? Genau. Wichtig ist halt, dass sie nicht die Verantwortung für den anderen übernehmen wollen. Ja, weil das geht nicht. Die Erfahrung habe ich gemacht.
Ja, ich glaube, das ist schon echt mit der wichtigste Punkt. Das muss ich in meinem Leben auch lernen, weil ich ja auch mit jemandem verwandt bin, die eben schon ganz lange psychisch schwer krank ist. Und da diese Grenze, die kann man nicht einfach ziehen, sondern man erkämpft sie sich praktisch jeden Tag wieder neu.
Das hast du gut gesagt. Das ist super gesagt. Er kämpft sie sich jeden Tag wieder neu. Das ist wirklich gut gesagt, ja.
Und deswegen fühle ich mich da auch sehr verbunden, auch wenn es jetzt in meinem Fall jetzt keine Alkoholsucht ist, aber es ist, es können ja auch andere Krankheiten sein, eben,
Ja.
die irgendwie Menschen verändern, die irgendwie in die Beziehung mit reinspielen,
Ja.
die nicht irgendwie auf einem Röntgenbild erkennbar sind. So.
Genau, nee, das ist richtig, absolut. Also jede chronische Erkrankung hat im Endeffekt diese Aspekte, wo man sich in dem anderen verlieren kann oder wo auch die Angst mitschwingt, weil Angst ist ja auch so ein Thema. Du hast ja auch Angst, nicht nur um den anderen, sondern auch um dich selbst. Gerade wenn du vielleicht auch ein Stück weit in einer abhängigen Beziehung bist, dass der eine halt dann der Hauptverdiener bist und du dich um die Familie kümmerst oder so, na, dann hast du ja, ja auch ein Stück weit andere abhängige Strukturen noch, die da eine Rolle spielen. Na?
Absolut, ja. Ich danke dir sehr, dass du da so offen auch drüber gesprochen hast und dass du die Geschichte teilst. Ich freue mich sehr auf dein Buch. Ich hoffe, dass es, wenn wir die Podcast-Folge veröffentlichen, dann auch schon verfügbar ist. Ich packe auf jeden Fall den Link hier in die Shownotes. Verrat noch mal ganz kurz, Silvia, wo findet man mehr über dich, wenn man vielleicht noch Fragen hat und mit dir in Kontakt treten möchte oder mehr über EFT oder dein Coaching erfahren möchte?
Genau. Das Buch hat vieles ins Rollen gebracht jetzt bei mir. Und ich darf meine Positionierung nochmal neu denken, mich selber nochmal neu denken. Und ja, also man kann mich jederzeit einen Termin bei mir buchen. Genau. Ich werde vielleicht auch einen Kalendlink dir dann zur Verfügung stellen. Die Webseite wird überarbeitet werden. Momentan ist sie sehr ausgerichtet auf EFT, auf das Klopfen. Und man kann sehr viel darüber finden, was mir so geholfen hat. Genau, aber klar, Tatsache ist es, dass es sich momentan noch an Therapeuten und Coaches richtet, die die Methode in ihr Repertoire mit aufnehmen möchten und ihren Klienten sozusagen hilfreich sein wollen. Und es wird einen neuen Pfad geben, wo ich dann Menschen, die in ähnlichen Situationen stecken, und das muss nicht unbedingt Angehörige von Alkoholismus sein, sondern es kann auch narzisstische Geschichten drin sein, darüber schreibe ich auch ein bisschen. Es können auch chronische Erkrankungen sein, wo du einfach als Betroffener dich oft machtlos und hilflos und auch ausgeliefert fühlst. Und da kenne ich oder da kann ich gut wirksam sein und dem anderen aber auch ein Stück weit Selbstkontrolle wieder geben über seine Emotionen und Gefühle.
So wichtig. Also ich glaube, so eine Angebote kann es echt nicht genug geben. Genau, super. Ich stelle immer noch eine letzte Frage. Wir sind schon ein bisschen so reingegangen, aber ich stelle sie trotzdem. Stell dir mal vor, du triffst auf der Straße dein 18-jähriges Ich. Wahrscheinlich hast du deinen Mann schon gekannt als 18-Jähriger?
Nee,
Genau, kanntest deinen Mann noch nicht und wusstest noch gar nicht, was das Leben dir so bringt.
nee.
Und ihr trefft euch beide auf der Straße, geht einen Kaffee zusammen trinken oder einen Tee, was ihr immer mögt. Und du hast so eine Vertrautheit und sie hat natürlich Fragen an dich. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
Ja. Lass dich nicht verbiegen. Bleib dir selber treu und vertrau auf das Leben. Ja.
Danke, Silvia.
Ich danke dir, liebe Silja, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank dafür.
Das war das Interview mit Silvia Wörner. Ich hoffe, dass es dich auch so sehr berührt hat wie mich und dass du dir etwas mitnehmen konntest, egal ob dich das Thema betrifft oder nicht. Aber ich fand es einfach sehr stark, wie Silvia damit umgeht. Und ihr Buch, den Link zu ihrem Buch findest du hier in den Shownotes und ja, gib es gerne weiter, wenn du jemanden kennst, der es vielleicht lesen sollte, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine Rezension bei Apple Podcast oder bei Spotify. Geht super simpel, einfach auf die Sterne klicken und schon ist das erledigt. Damit hilfst du mir sehr und natürlich auch meinen Interviewgästen. Also hab noch eine tolle Zeit, pass auf dich auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Selina und nicht vergessen, vertrau dir selbst.